Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben soeben in der Lesung eine wunderbare, faszinierende Geschichte gehört. Diese Geschichte, seitdem ich sie kenne, lässt mich einfach nicht los. Immer wieder kehre ich zu dieser Geschichte zurück und tauche in diese Welt hinein. Was ist es, was mich so fasziniert an dieser Geschichte? Nun, Jesus wandelt auf dem Wasser. Das ist doch eigentlich unglaublich, nicht? Alle unsere Vorstellungen von der Welt, vom Leben, von den Naturgesetzen, von den Naturgewalten werden hier mit einem Strich durchzogen. Er wandelt auf dem Wasser. Ich bin am Wasser aufgewachsen, am Bodensee. Ich spiele schon seit über 10 Jahren Wasserball, also ich bin mit Gewässern bestens vertraut. Und ich liebe es, meine Kraft an diesem Element auszuprobieren und mich an diesem Element zu wachsen. Aber wie oft ich auch trainiert habe und, also ich muss euch sagen, wenn man Wasserball spielt, maximal kommt man bis zur Badehose heraus, wenn man wirklich gut trainiert. Und egal wie oft ich da trainiert habe, also ich habe es noch nicht geschafft, auf dem Wasser zu gehen. Nein, es geht einfach nicht. Jesus aber geht auf dem Wasser und nicht nur das, er macht das mitten in der Nacht, mitten im Sturm, dass die Wellen am höchsten sind. Doch unglaublich. Nicht einmal als geübter Schwimmer könnte ich unter diesen Umständen mich retten. Ich würde wahrscheinlich versinken und ertrinken. Doch, dass Jesus auf dem Wasser wandelt, das ist für mich an dieser Geschichte nicht einmal das eigentlich Faszinierende. Ich meine, klar, er ist ja Jesus. Er ist ja Sohn Gottes, wie wir eben auch gehört haben. Die Jünger haben das gesagt. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, er ist Gottes Sohn, er kann das. Er hat Blinde geheilt, hat Kranke geheilt, er hat Lahme gehend gemacht. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat die Naturgewalten geboten. Er hat sogar Tote auferweckt. Ja, das eigentlich Faszinierende an dieser Geschichte ist für mich vielmehr, dass Petrus auf dem Wasser gewandelt ist. Petrus war ja so ein Jünger, ein richtiger Jünger aus Fleisch und Blut, so wie wir. So wie ich ein einfacher, normaler Student bin und ihr normale Väter und Mütter seid, normale Söhne und Töchter seid. So war dieser Petrus ein ganz einfacher, normaler Fischer, ein ganz einfacher Mensch, so wie wir. Und er wandelt auf dem Wasser. Unglaublich, er war kein Messias, war nicht einmal ein Prophet, nichts Außergewöhnliches, was darauf hindeuten könnte, dass dieser Mensch dazu fähig wäre, auf dem Wasser zu wandeln. Aber trotzdem, er wandelt auf dem Wasser. Er ragt hervor vor seinen Mitjüngern, die etwas erschrocken, sogar ein bisschen feige sich im Hintergrund halten. Sie bleiben im sicheren Boot sitzen. Sie gehen keine Wagnisse ein. Dieser Mann ist aber mutig. Alle Sicherheiten bläst er in den Wind. Denk mal nach, wie sehr wir auf unsere Sicherheiten unser Leben aufbauen. Das ganze Versicherungswesen. Unsere ganzen langfristigen Pläne und Lebensentwürfe, auf die wir unser Leben bauen. Da wollen wir Klarheit, da wollen wir Gewissheit. Aber so etwas, ins Wasser hinauszugehen, das macht doch keinen Sinn. Jeder würde heute sagen, es geht nicht. Du kannst nicht auf Wasser wandeln, du versinkst. Aber Petrus vertraut alleine auf das Wort von Jesus, der zu ihm sagt, komm her. Petrus ist mutig, er fordert sogar Jesus auf, Herr, wenn du es wahrhaftig bist, wenn du der Herr bist, dann lass mich zu dir hinausgehen. Jesus sagt, komm her. Petrus geht. Was mag dieser Petrus wohl sich gedacht haben, als er seinen rechten oder seinen linken Fuß auf das Wasser gesetzt hat. Unglaublich, nicht? Ich höre aber schon die leisen, kritischen Stimmen im Hintergrund sagen, ja, wenn Jesus heute von Angesicht zu Angesicht vor mir stehen würde und mir so etwas zu mir sagen würde, ja, dann würde ich das auch wagen. Wirklich? Ich wäre extrem tief beeindruckt, wenn ihr das machen würdet. Ich wäre sogar sehr froh, ja. Es wäre etwas mal was Tolles, wenn ich ihm sagen kann, ja, da passiert etwas. Aber Jesus spricht zu uns heute doch genauso wie damals. Jesus spricht heute genauso zu uns wie vor 2000 Jahren. Haben wir seinen Ruf nicht gehört? Haben wir seine Aufforderung nicht gehört, alles stehen und liegen zu lassen, um nun für sein Reich zu arbeiten? Haben wir nicht gehört, alle unsere Sicherheiten aufzugeben und unser Leben allein auf den Glauben aufzubauen? Das Vertrauen zu Gott, der Berge versetzen kann. Haben wir nicht gehört, unser Leben gänzlich zu verlieren, damit sein Leben in uns Gestalt gewinne? Seht ihr? Die meisten von uns sitzen im sicheren Boot und schauen lieber von der Ferne zu, als uns zu Gott zu wenden und seinem Sohn entgegenzueilen. Egal wie widrig auch die Umstände sein mögen. Seht ihr, was mich an dieser Geschichte so fasziniert? Da wagt es einer, alle menschenmöglichen Sicherheiten aufzugeben, unsere gewohnten Vorstellungen vom Leben zu durchbrechen, nur um mit Jesus auf einer Wellenlänge zu stehen. Wahrhaftiges Vorbild für uns im Glauben. Doch auch dieser mutige Mann ist nur ein Mensch. Nach den ersten erfolgreichen Gehversuchen auf dem Wasser bricht er plötzlich ein. Er hat es mit der Angst zu tun. Was hat er getan? Er wandte seinen Blick von Jesus ab und schaute auf die nackte Realität der Welt, wie sie nun einmal ist, unsere Welt. Stürmisch, finster, bedrohlich. Egal, ob das jetzt von außen auf uns zukommt oder mitten in unserem Herzen liegt. Es ist finster draußen. Da bekommt man es mit der Angst zu tun. Er kennt das nicht. Er kennt nicht diese Angst in unserem Leben. Furcht. Wenn wir merken, dass der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird, beginnen zu sinken. Wie gewohnt, dieses Gefühl der Schwachheit, der Unmächtigkeit und der Vergeblichkeit all unseres Tuns. Ich möchte heute zu euch eigentlich mit einem Vers aus dem Alten Testament zu euch sprechen. Einem einzigen kurzen Vers aus dem Buch der Sprüche, einer Sammlung von lauter Weisheiten, die dem König Salomo zugeschrieben worden sind. König Salomo, der weise Regent, der weise Herrscher, hat über tausende von solchen Sprüchen aufgeschrieben. Die sind gesammelt im Buch der Sprüche. Und da lesen wir im 24. Kapitel, im Vers 16, folgenden Vers. Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Nun, war nun Petrus ein Gerechter oder ein Gottloser? Jesus sagt zu ihm, nachdem er ihn vom Ertrinken gerettet hatte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Aber das passt doch irgendwie noch nicht zu dieser Frage, ob er jetzt gerecht oder gottlos war. Gerecht war Petrus doch sicherlich allemal, immerhin ragt er vor seinen Jüngern so stark hervor. Er übernahm die Führung der Jüngerschaft nach Pfingsten in Jerusalem. Er war der Leiter der Urgemeinde. Und er sprach als erster das christliche Bekenntnis aus. Jesus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er ragt hervor. Doch da ist ja noch diese andere Geschichte. Als er seinen Freund, als er ihn wirklich gebraucht hätte, dreimal verleugnet hatte, obwohl er davor noch so stolz und selbstbewusst gesagt hat, Herr, niemals werde ich dich verraten. Doch hat er es getan. Dreimal hat er ihn verleugnet, bevor der Hahn gekräht hat. Das macht ihn nicht unbedingt zu einem Gerechten. Und wir? Wahrscheinlich hast du Scheu zu sagen, ich bin gerecht. Andererseits denkst du dir auch, ja okay, ich mag ja kein Gerechter sein, aber so ein gottloser Schurke, also das bin ich jetzt auch wieder nicht, oder? Also irgendwas Gutes ist schon an mir dran. Und es ist ja auch tatsächlich sehr schwer zu sagen, man jetzt gerecht oder gottlos ist. Bevor wir jetzt versuchen, darauf eine Antwort zu geben, möchte ich die Aufmerksamkeit zu einem Menschen lenken, bei dem man ganz genau weiß, was er war. Genau genommen gab es nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt und wird es jemals nur geben, wenn ich der wirklich gerecht war. Die Antwort liegt auf der Hand. Jesus Christus. Ja, hat ja auch alles richtig gemacht im Leben. Er war ja Sohn Gottes, wir haben es ja bereits schon gehört. Klar kann er alles tun, klar kann er Wunder vollbringen, mächtige Taten vollbringen. Aber ehrlich gesagt, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, er war Gottes Sohn, aber er war auch wirklich ein wahrhaftiger Mensch. Ich glaube, das vergessen wir auch häufig, dass er wirklich wahrhaftiger Mensch war. Widersinnigerweise, normalerweise würde man doch denken, ja, das mit Gottes Sohn, das ist das Problem. Aber nein, in vielen Gemeinden erlebe ich, dass das Problem vielleicht dort liegt, dass wir nicht annehmen können, dass er wirklich ein wahrhaftiger Mensch war, so wie wir. Er war nicht nur Gottes Sohn, er war auch Menschensohn. Wir lesen das ja häufig. Das heißt, an ihm erkennen wir eigentlich, was wahres Menschsein bedeutet. Was wahres Menschsein bedeutet. Er war ja kein Superman oder irgendein anderer Actionhero, der mit außernatürlichen, mit magischen Kräften ausgestattet gewesen wäre. Nein, er war Mensch wie wir, aus Fleisch und Blut. Genauso wie Petrus, genauso wie du, genauso wie ich. Nichts unterschied uns. Bist du ein Mensch, der an Hunger und Durst leidet? Er auch. Ihm hungerte 40 Tage lang in der Wüste. Gerätst du in Versuchungen? Er auch. Der Teufel versprach ihm die Weltherrschaft, seine ordentliche Versuchung. Bist du einsam? Er auch. In seiner größten Not, in seiner Todesstunde, ist er von allen seinen Freunden verlassen worden. Bei niemandem fand er Trost. Plagt dich die Last der alltäglichen Arbeit? Ihm auch. Die meiste Zeit seines Lebens arbeitete er ja als Handwerker, als Zimmermann. Leidest du an der Ungerechtigkeit der Welt und an den Menschen? Er auch. Er litt unter der Niederträchtigkeit der Menschen, die um ihn herum waren. Schmerzt dich der Verlust von nahen Angehörigen und Freunden? Ihm auch. Wir lesen, dass er geweint hatte über den Tod von Lazarus, seinem Freund. Stehst du vor Erschöpfung, kurz vor dem Burnout? Er auch. Nach unzähligen Heilungen und Einsätzen für die Menschen sucht er die Einsamkeit. Er will alleine sein. Er ist erschöpft. Fühlst du dich im Leben von Gott verlassen? Er auch. Im Rachen des Todes schrie er heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir müssen jetzt ja nicht immer nur diese negativen Sachen jetzt aufsagen. Es kann ja sein, dass es bei euch jetzt wirklich alles momentan sehr gut läuft. Und es ist auch schön so. Das Leben bietet ja auch schöne Seiten. Also lebst du gerade glücklich und erfreust du dich des Lebens? Ja, er auch. Er spendet Wein für eine Hochzeitsgesellschaft, um fröhlich zu feiern. Und feiert Mahlzeiten, gedeckt mit reichlichem Essen und Trinken, mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Ja, bist du manchmal voller Wut über diese Welt? Ja, er auch. Mit Leidenschaft zerschlägt er die Altäre der geldgierigen Wechsler und Spekulanten, die mit ihrem unheiligen Mammonkult den heiligen Tempel entweihen. Er war richtig wütend, zornig. Seht ihr? Jesus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jesus kennt uns. Jesus weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Er war nicht wie ein Engel mit sicherem Abstand über dem Boden der Erde schwebend und sein Blick stets auf den Himmel ausgerichtet. Nein, hat sie seinen Blick auf uns Menschen gerichtet. Er war auf der Erde, er wandelte auf der Erde. Aber doch, Jesus ist aber trotzdem, irgendwie ist er doch irgendwie anders als wir. Was ist es? Was macht Jesus so besonders? In einer Hinsicht war er dennoch ganz anders wie wir. Denn im Gegensatz zu uns War er wirklich ganz und gar gerecht? Nicht gerecht und noch ein bisschen gottlos oder so, wie es bei uns vielleicht sein könnte, oder ganz gottlos und ein bisschen gerecht. Nein, er war ganz und gar gerecht. Ihm konnte man eindeutig sagen, er war ein gerechter Mensch. Er war Mensch ganz wie wir. Aber was von uns ihn trennt, was uns von ihm trennt, ist unsere Ungerechtigkeit. Es ist unsere Gottlosigkeit. Es ist unsere Sünde. Woran merken wir das? Haben wir gesagt, er hatte Hunger? Ja, aber die Füllung seines Bauches war nicht sein Lebensziel. Allein Gottes Worte gaben ihm das Leben. Haben wir gesagt, er war einsam? Ja, aber er ging hinaus in die Einsamkeit, um zu beten, um Zwiesprache zu halten mit dem allmächtigen Schöpfer der Welten und des Universums. Haben wir gesagt, ihm wurde vom Teufel die Weltherrschaft angeboten? Ja, aber er wollte Diener der Herrschaft Gottes werden. Haben wir gesagt, er war in seiner Todesstunde verlassen von Gott und den Menschen? Ja, aber er klagte sein Leid vor Gott, anstatt sich dem dumpfen Schmerz hinzugeben und der Verzweiflung. Haben wir gesagt, er verwandelte Wasser zu Wein? Ja, er wollte fröhlich feiern, aber war kein versoffener Wirtshausbruder. Haben wir gesagt, er ging voller Wut gegen die Geldwechsler vor. Ja, aber das war keine unkontrollierte Aggressivität, sondern sein Zorn galt den Gierigen und Maßlosen, der Ungerechtigkeit. Das hasste er, ja. Doch das mag jetzt genügen. Sein Leben beweist uns, er war gerecht und ohne Sünde. Nochmals, er war wahrer Mensch. Das heißt, sofern wir als Menschen leben wollen und nicht als Tiere, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass uns das wirklich auch so bewusst ist, dass wir wirklich als Menschen leben wollen, dann ist er uns Vorbild, dann ist er unser Maßstab. Nun, wo stehen wir auf dieser Skala, gerecht oder gottlos? Jesus ist hier oben, hat einen ganz klaren Maßstab gesetzt. Müsst ihr jetzt noch springen? So hoch ist der Maßstab. Ich kann nicht so hoch springen. Wo sind wir?
Hier?
Hier? Ganz unten am Boden. Ganz unterschiedlich bei uns. Jeder prüfe sich selber, wo er steht. Aber wenn wir nicht gerecht sind wie Jesus, dann sind wir gottlos. Egal wo wir stehen. Weiter oben oder weiter unten. Das ist der Maßstab. Hat uns also Gott uns als gottlose Wesen geschaffen, die nicht fähig sind, diesen Maßstab zu erfüllen? Nein. Er hat uns nach seinem Ebenbilde geschaffen. Wir sind seine Kinder. Wir sind dazu geboren, dazu geschaffen worden, um dieser Gottebenbildlichkeit zu entsprechen. Aber wir haben uns anders entschieden. Wir haben andere Wege versucht zu gehen. Wir haben gemeint, wir brauchen Gott nicht. Ah, welch ein Unglück zu wissen, wir sollten heilig leben wie Jesus. So wie er unsere Mitmenschen lieben, so wie er Gott lieben, aus ganzem Herzen, aus unserer ganzen Seele, aus all unserer Kraft, alles für sein Reich Gottes, alles für sein Reich hinzugeben wie er. Was machen wir stattdessen? Wir streben lieber nach unserem Geld, nach dem Reiche Gottes. Anstatt dass wir das Paradies, in das wir hineingestellt worden sind, zu bewahren und zu bebauen, so wie es unser Auftrag wäre, beuten wir es rücksichtslos aus. Anstatt dass wir unseren Nächsten dienen, lassen wir die anderen Menschen für unsere eigenen Zwecke, für unsere eigenen Gelüste missbrauchen. Was richten wir Menschen an in unserem Leben? Wundern wir uns dann, dass unsere Welt im Unglück versinkt? Auch wenn wir den äußeren Schein einer heilen Welt waren? Heiligkeit, das ist das, was wir haben sollen. Nicht Scheinheiligkeit, wie wir es häufig sind. Merken wir nicht, dass wir wie auf der Titanic damals, je lauter und fröhlicher wir feiern, umso tiefer wir sinken. Je mehr Lärm wir aus unserem Leben machen, umso tiefer wir sinken. Um nur ja nicht darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass wir komplett am wahren Leben vorbeileben. Welch ein Unglück, tief zu sinken. Wo suchen wir einen Ausweg? Wo suchen wir Hilfe? Was kann unsere Sehnsucht nach dem wahren Leben erfüllen? Welcher Therapeut? Welcher Guru? Welche Beratungsstelle? Welche Freunde? Welcher Partner? Welche Partnerin kann uns vor diesem Versinken bewahren? Sollen andere Menschen uns helfen, die wie wir ausnahmslos alle im selben Boot sitzen? Alle im Seelenboot, das versinkt? Wollen uns tatsächlich andere Menschen uns vor dem Sinken bewahren, die selber am Versinken sind? Wer kann uns da helfen? Doch nur der, der Gewalt hat über die Mächte, der Gewalt hat über die Welt, der sich nicht hineinziehen hat lassen in diesen Dreck, in den Schmutz unserer Welt. Doch nur er kann uns wahrhaftig helfen. Nur ein Sieger über diese Welt kann uns helfen. Jesus war dieser Sieger. Er war eben der einzig Gerechte, keine Gottlosigkeit an ihm. Wenn er aber nur gerecht gewesen wäre, könnten wir uns denken, na danke schön, lieber Herr Jesus, dass du gerecht warst. Aber was fange ich jetzt damit an, da ich offensichtlich nicht gerecht bin? Nun, Jesus war nicht nur gerecht, er war auch voller Liebe. Er liebte uns Menschen. Die Evangelien sind voller Geschichten, worin die Liebe Jesu zu den Menschen zum Ausdruck kommt. Er heilt ihre Krankheiten und Gebrechen. Er richtet sie wieder auf. Er verkündigt ihnen das Kommen des Reiches Gottes. Er erzählt ihnen von der barmherzigen Liebe seines Vaters im Himmel zu seinen Kindern. Er ermahnt die Selbstgerechten und Habgierigen, um ihr Leben zu ändern, um das Leben wieder auf Gottes Wege, auf Gottes Bahnen zu bringen. Seine größte Liebe erwies Jesus aber den Menschen darin, dass er die Folgen unserer Sünden auf sich nahm. Was ist die äußerste Folge unserer Sünden? Unserer Gottlosigkeit? Der Tod. Die totale Verneinung und die totale Vernichtung des Lebens, das ist der Tod. Das wir unentwegt fördern und dem wir alle unentrinnbar unterworfen sind. Niemand ist darin ausgenommen. Wir es wollen oder nicht, wir es verdrängen oder nicht, wir sind alle dem unterworfen. Das ist das wahre Unglück, dass wir Gottlose versinken. Und gerade der einzig Gerechte der Weltgeschichte, dem das erspart geblieben wäre, er ging trotzdem mit in den Tod. Vergoss sein teures Blut für uns, litt die schlimmsten Qualen, die wir uns nur vorstellen können, die damals nur die schlimmsten Verbrecher erlitten hatten, gab all seine Heiligkeit und Pracht hin, damit er uns retten kann. Er ließ sich von uns gottlosen Menschen an das Kreuz nageln, damit er zeigt, er geht mit uns mit. Er erlitt unser Unglück, er erlitt unseren Tod. Er hätte das nicht tun müssen, aber er tat es. Der einzig Gerechte, er verschmolz sich damit mit dem Gottlosen. Damit alle Gottlosen durch den einzig Gerechten dieser Welt gerecht gemacht werden. Der Gerechte macht uns gerecht. Jetzt wissen wir, wo wir stehen. Vorhin waren wir ja unsicher, wo wir stehen, gerecht oder gottlos. Jetzt stehen wir bei den Gerechten. Wir sind durch ihn hineingezogen zu den Gerechten. Jetzt gehören wir zu ihm. Nichts wird uns trennen. Wir haben nun Anteil am wahren Menschen, an seiner Heiligkeit, wie sie von Gott im Himmel eigentlich von Anfang an uns zugedacht war. Wir sind nun heilig. Und als Besiegelung dieser Rettung, dieser erlösenden Tat, zum Zeichen seines Sieges über den Tod, über die finsteren Mächte dieser Welt, ist er von den Toten auferstanden. Er lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Damit beweist er, er ist Sieger über das Leben und den Tod. Er ist mächtig. Er sandte seinen Geist, das ist der Heilige Geist, zu uns. Damit durch seinen Geist er auch heute noch mitten unter uns leben möge. Dass er mitten unter uns wirke und lebe, hier und jetzt, um uns emporzuheben, um uns zu heilen, um unsere Gottlosigkeit zu vergeben, damit wir nicht um ihretwillen versinken ins Unglück. Petrus und wir müssen nicht mehr weiter sinken. Wir sollen zu ihm rufen, Herr, hilf mir. Er ist da. Wir dürfen nach ihm rufen. Ja, er wartet darauf. Er wartet darauf, dass wir zu ihm sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir aus diesem Unglück, das mich bedroht. Er hilft uns heraus aus diesem Dreck, in dem wir stehen. Er stellt uns wieder auf felsigem Grund. Er stillt den Sturm der tobenden Mächte, der feindlichen Mächte dieser Welt. Und er gibt uns einen klaren Auftrag. Er stellt uns heraus, damit wir einen Auftrag erfüllen. Damit wir hinausgehen in die Welt und den finsteren Mächten dieser Welt den Kampf ansagen. Jeder nach seiner Berufung, jeder nach seinen Gaben. Er ruft uns dazu, die gottlosen Mächte dieser Welt zu überwinden, damit endlich der Geist Gottes regiere und nicht der Ungeist der Gottlosigkeit. Jesus hatte sein Leben verloren, damit wir leben können. Wie sollte er da uns nicht in unserem Leben, im Hier und Jetzt, helfen? Was aber, nachdem er mich geholfen hat und gerettet hat, wenn ich dann wieder versinke? Es sind viele Väter und Mütter hier in dieser Gemeinde. Habt eure Kinder aufgezogen. Was tatet ihr, als das kleine Kind die ersten Gehversuche gewagt hat? Ihr nahmt ihn doch bei der Hand, beide Hände und ging und seid mit ihm die Schritte gegangen. Nachdem ihr losgelassen habt, zack, ist er geflogen. Hingefallen. Was habt ihr getan? Habt ihr ihn zusammengeschrien und gesagt, was fällt dir ein zu fallen? Nein. Ihr habt ihm Mut zugesprochen, ihr habt ihn angelächelt. Ihr habt ihn wieder unter die Arme gegriffen und habt ihn wieder emporgehoben und seid nochmals Schritte gegangen mit ihm. Und hat wieder losgelassen und ist wieder gefallen. Macht nichts, ihr greift nochmal hin und geht nochmals diese Schritte. Denkt ihr nicht, dass das bei unserem lieben Vater im Himmel genauso ist? Dass wir genauso unsere Schritte gehen und uns immer wieder hinfallen? Bei euren Kindern ist es ja auch so, wenn sie dann erwachsener werden, sie können dann auch selbstständig gehen, aber sie kommen ihnen wieder in neue, schwierigere Situationen hinein, wo ihr sie auch unterstützen wollt. Es ist auch beim Vater so im Himmel. Er leitet uns, er führt uns durch unser Leben. Er will uns begleiten. Er will uns wachsen sehen. Was lesen wir im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel? Jesus nahm zu an Alter und an Weisheit und Gnade und hatte Gefallen vor dem Vater und vor den Menschen. Ja, Jesus selber war auch ein Kind. Jesus war auch angewiesen auf die Hilfe seines irdischen Vaters und auf die Hilfe des himmlischen Vaters. Jesus ist sicherlich auch hingefallen. Er war ja Mensch. Was schämen wir uns, wenn wir hinfallen? Ja, das passiert. Wir fallen öfters hin. Wir fallen öfters hin, aber er will nicht, dass wir ewig im gleichen Dreck herumkriechen. Er will uns emporheben, will uns Kraft geben, Mut schenken, will uns Zuspruch geben, will uns auf die Schultern klopfen und uns antreiben, weiterzugehen. Unser Weisheitsspruch sagt ja, dass ein Gerechter 7-mal fallen wird dürfen. Das ist doch gar nicht so wenig. 7-mal darf man fallen. Aber wenn ich mein eigenes Leben anschaue, keine Chance, bin öfter wie 7-mal gefallen. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so oft gewesen. Aber, ja, Petrus, kommen wir zurück zu Petrus. Petrus meinte einmal, Jesus überzeugen zu können, ihm einen Gefallen zu tun, indem er zu ihm sagte, Herr, reicht es eh, wenn ich meinem Bruder 7-mal verzeihe und vergebe? Schlauer Fuchs. Er dachte sich bei sich, ja, normalerweise ist es üblich, 3-mal zu vergeben. Aber ich bin ja ein guter Jünger, ich bin ein guter Christ. Ich werde Jesus jetzt sicherlich überzeugen und beeindrucken können, wenn ich sage, ich vergebe ihm 7-mal. Ja. 7 ist ja überhaupt eine heilige Zahl. Es drückt ja Ganzheit, Vollkommenheit aus. Es klingt ja doch besonders fromm und gerecht, wenn ich sage 7-mal. Und was sagt ihm Jesus? Nicht 7-mal, 7-mal, 70-mal sollst du vergeben. Vergiss das Zählen. Nicht planen und nachrechnen sollst du Dummkopf, sondern vergeben sollst du aus ganzem Herzen. Dein Herz soll dabei sein. So ist es auch bei uns. Wir werden 7-mal, 70-mal fallen. Trotzdem greift uns der liebe Vater unter die Arme. Wir werden sicherlich nochmal versinken und noch einmal und noch einmal. Ohne es auch wirklich absichtlich zu wollen. Wer wollte da nochmals, nachdem er diese Erfahrung erlebt hat, dass man gerettet wird, dass man herausgezogen wird aus diesem Dreck, wer wollte da nochmals wieder zurückgehen? Wer wäre so blöd? Aber es passiert trotzdem. Wir versinken trotzdem nochmal. Unsere Schwäche, unsere Furcht, unsere Selbstgerechtigkeit, die sind schwer auszurotten. Aber beides tut Gott, macht uns gerecht und er hilft uns wieder aufzustehen. 7-mal, 7-mal, 70-mal, so oft es nötig ist. Was gibt uns also Kraft, wieder aufzustehen? Zu unserer eigenen Kraft können wir nicht über Wasser wandeln. Und aus unserer eigenen Kraft können wir uns da nicht selber herausholen aus diesem. Das hat uns die Geschichte mit Petrus deutlich gelehrt. Petrus konnte auf dem Wasser wandeln, weil Jesus dort war. Weil Jesus gesagt hat, komm, deswegen ist er hinausgegangen. Nicht, weil er so stark gewesen wäre. Er ist sofort versunken. Und er hätte sich alleine auch nicht retten können, nachdem er am Versinken war. Da brauchte er die Hand Jesu, den er herausgezogen hat. Wer kann uns da retten? Allein Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Durch ihn können wir wieder aufstehen und weiterkämpfen. Gegen die Mächten und Gewalten dieser Welt, sie sind da, wir können sie nicht leugnen. Aber wir sind dazu berufen, dagegen anzukämpfen, mit Hilfe des Herrn. Denn er ist da. Jesus ging in die Finsternis hinein. Er wandelte auf dem Wasser, mitten in der Finsternis, mitten im Sturm des Lebens. Dorthin ging Jesus. Dort treffen wir Jesus, dort in dieser Finsternis. Dort werden wir ihn erkennen. Dorthin sollen wir auch gehen. Wir sind dazu auch berufen, zu retten, zu helfen, zu heilen. Aber allein durch die Kraft und den Segen Jesu Christi. Und das alles in der Stärke dieses einen, dem Petrus auf dem Wasser in die Augen geblickt hat. Verlieren wir nicht den Sichtkontakt zu Jesus und gehen wir weiter auf ihn zu. Wir werden noch große Wunder erleben. Amen.